Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Die Österreich-Wochen in der Formel 1 sind vorbei und hier ist unser Podcast. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid, dass ihr mit zuhört. Es waren anstrengende 3 Wochen, denn davor war ja auch noch Frankreich, also ein sogenannter Triple Header. Für viele ist es dann doch an die Grenze der Belastbarkeit gegangen, die Fahrer glaube ich auch. Aber so rein, so vom Sportlichen her, Peter, Sandra, also so ja, also 2 Tage Ruhe und dann könnten wir schon wieder loslegen, ne?
Auf jeden Fall. Also ich relax mich heute und dann kann ich ab morgen wieder Vollgas geben, kein Problem.
Wieso denn 2 Tage? Heute könnten wir schon wieder in die Hände spucken. Nee, klar, ist dann intensiv, ganz klar, so ein Triple-Header hatten wir ja letzte Saison auch schon den einen oder anderen, aber ja, merkt man dann schon irgendwann auch, aber ja klar, die Begeisterung, die ist dann doch schnell wieder da und jetzt guckt man schon wieder Richtung England mit dem neuen Format, sprechen wir dann später auch noch drüber, aber es waren insgesamt super Wochen und man kann ja so ein bisschen sagen, dass es die Max Verstappen-Festwochen gewesen sind in der Formel 1, ne?
Absolut.
Das auf jeden Fall. Sprechen wir gleich drüber, aber wir wollen natürlich jetzt auch noch mal reden, wie wir überhaupt in dieses Wochenende reingestartet sind. Wir hatten es ja vorhin zwischen den Bergen genannt, also Rennen 1 und 2. Jetzt haben wir beide Berge, beide Gipfel bestiegen, aber die zweite Besteigung, die war ja schon mal mit viel Rückenwind, würde ich sagen. Ne? Das waren ja irgendwie auch die Geburtstagstage. Peter und ich haben bei Ralf vorbeigeguckt an seinem 46. Geburtstag. Sind da auf seine Party reingeschneit eigentlich so ein bisschen. War lustig, ne? Also der perfekte, würde ich sagen, Auftakt für das zweite Spielberg-Wochenende war es.
Ja, definitiv. Kurz mal in Salzburg noch vorbeigeschaut. Viel gesungen, viel gelacht.
Oh, ja.
Das Ganze mit musikalischer Untermalung. Das war höchst amüsant, das Ganze. Lilly natürlich auch mit dabei gewesen und sogar noch einige Hunde mehr. Aber ja, wie gesagt, das war ein großer Spaß. Hat gut angefangen, ja. Der Start in diese Woche, in dieses Rennwochenende, Mittwoch Österreich und dann mit kleinen Augen am Donnerstag weitergefahren Richtung Steiermark.
Ja, und während wir uns ja irgendwie die Stimmbänder heiser gesungen haben, hat die Sandra den Wald rund um Spielberg umgepflügt. Sag mal, was war das für eine Nummer?
Ja, es war super. Deswegen konnte ich ja auch nicht mit dabei sein, denn wir haben relativ kurzfristig die Möglichkeit bekommen, mit einem Pinzgauer zu fahren. Ein Pinzgauer, das gab es ja in dem Filmchen auch zu sehen am Wochenende, ich erzähle es trotzdem kurz nochmal, ist ein österreichisches ehemaliges Fahrzeug des Bundesheeres und damit kann man wunderbar Offroad rumfahren. Die ganze Aktion wurde natürlich gestartet von Red Bull, die das mit ihren Fahrern auch gemacht haben, war extrem ulkig und ich muss wirklich sagen, ich habe mich davor nochmal richtig eingelesen in die Materie Pinzgauer und hatte auch ein bisschen Sorge, ob ich das mit dem Fahren alles so richtig hinbekomme, weil der hat ja 3 Achsen, die alle einzeln gesperrt werden können etc. und so weiter und so fort. Und ich bin natürlich auch davon ausgegangen, dass wir durch so ein richtiges Offroad-Gelände fahren, schön mit Schlammlöchern und Matsch den Berg hoch und so weiter und so fort. Und dann hat uns das Wetter oder meinen Überlegungen das Wetter da in Österreich allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil dieses Offroad-Gelände, in dem wir waren, das war nämlich komplett ausgetrocknet, weil es dann natürlich die letzte Woche total drunter gebrezelt hat von der Sonne. Insofern war Pinzgauer Fahren für mich überhaupt kein Problem und es hat einen riesen Spaß gemacht. Ich hätte auch noch Stunden weiterfahren können mit dem Teil.
Das hat man gemerkt. Zum Glück hast du dir dann wieder das normale Fahren angeeignet, als wir dann unterwegs waren an die Strecke und weg. Ja, also war ein super Wochenende auf jeden Fall. Ich meine jetzt auch wieder mit Zuschauern. Das war natürlich auch das, was sofort ins Auge gestochen ist und was wir natürlich auch total gemerkt haben. Klar, man hat da schon, also ich persönlich muss sagen, ich habe mir schon so ein bisschen meine Gedanken gemacht, ob das alles so okay ist, dass da jetzt auf einmal so viele Zuschauer da waren, waren ja über 60.000. Aber es war, wenn man dann dort war, ich denke, sehr gut organisiert, zumindest das, was wir so mitbekommen haben. Sandra, du warst ja unterwegs, auch am Campingplatz, durftest da ja nicht direkt hin, aber es war, glaube ich, super super eingeteilt, wer wie wohin darf. Peter, du hast ja auch geguckt, ne? Es war, gab verschiedene Zonen, so dass sich nicht alle irgendwie gegenseitig über den Weg laufen.
Ja, aber ich bin schon bei dir. Man betrachtet das Ganze ja tatsächlich mit gemischten Gefühlen, ne? Wahrscheinlich aber auch aufgrund der Tatsache, dass man jetzt so lange es gewohnt gewesen ist, einfach großen Abstand voneinander zu halten und wir ja auch nach wie vor in unseren Bubbles unterwegs sind. 60.000 waren es am Sonntag, 100.000 übers ganze Wochenende und wir sind da ja auch mit dem Auto dran vorbeigefahren und haben ja dann auch das ein oder andere da sehen können, aber mein Gott, du hast es ja auch ein paar Mal gesagt, Sascha, die 3 Gs, genesen, geimpft oder getestet, wenn das denn so ist, wovon ich jetzt mal schwer ausgehe, dann sollte doch alles hoffentlich glimpflich abgelaufen sein. Klar, wenn man dann irgendwie nach Spanien guckt, Katalonien, da gehen die Zahlen wieder hoch. Man hat einfach ja kein so richtig klares Gefühl, was diese Sachen betrifft. Auf der anderen Seite, Spielberg hat es letztes Jahr super organisiert. Sie haben es auch dieses Jahr super organisiert. Man muss da auch mal ein bisschen Vertrauen dann haben und irgendwann muss man diese Schritte ja dann auch wieder gehen können, wenn man dann wirklich Richtung Normalität gehen möchte. Und von daher bin ich jetzt einfach mal positiv und sage, es war super, überhaupt mal wieder rauszukommen und Stimmung zu hören. Wenn Max Verstappen auf schnellen Runden unterwegs war, dann ging da eine Welle der Begeisterung durch die Kulissen und durch die Tribünen und das alleine war schon mal sehens- und hörenswert und deswegen will ich jetzt einfach mal nur positive Gedanken haben rund zu dem, was da passiert ist.
Ich bin da total bei euch. Ich fand es natürlich auch super schön zu sehen, wie die Fans dann auch wieder mitgegangen sind auf der Tribüne. Aber gleichzeitig kommt bei mir auch so ein kurzes Gefühl auf, wo ich mir denke, oha, keine Abstände, keiner hat eine Maske auf. Ist das alles so richtig? Wobei man jetzt ja auch sagen muss, dass es ja jetzt kein einzelnes Spielberg-Phänomen war. Das haben wir jetzt ja bei der Europameisterschaft auch schon viel gesehen mit vollen Stadien, wo Menschen keine Maske aufhaben. Ich habe da auch so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis irgendwie dazu. Ehrlicherweise geht's mir da wie euch, aber vielleicht muss man sich auch einfach erst wieder dran gewöhnen. Und die Organisation war natürlich perfekt. Ich habe das ja auch noch mal ein bisschen recherchiert. Also du konntest ja im Prinzip waren die Tickets, die Ringtickets gekoppelt auch an deinen Platz auf dem Campingplatz, sodass auch da einzelne Blasen geschaffen wurden. Das heißt auch, du kannst nicht auf Campingplatz A dich aufhalten und dann aber auf Tribüne C sitzen. Das funktioniert so nicht. Dann ist man schon, war alles schon in seiner Bubble. Insofern hoffe ich jetzt einfach mal, auch im Sinne, in unser aller Sinne, dass wir jetzt nicht nach diesem Wochenende dann doch uns irgendwann mal die Nachrichten ereilen, dass sie daraufhin irgendwie einige Fälle wieder zurückgeführt haben. Bin da bei Peter, lass uns positiv bleiben und gucken, wie sich das weiterentwickelt, weil in Silverstone ist ja dann auch volle Hütte, ne?
Das ist richtig. Da können dann, ich weiß nicht, wie viel sind, aber da ist, glaube ich, über 100.000, die dann dort an der Strecke sein werden. Auch da gelten für uns natürlich besondere Regeln, wenn wir dann als Europäer nach Großbritannien kommen. Auch da ist es, glaube ich, für uns eher so, dass wir nicht so wirklich uns frei bewegen dürfen, sondern ich glaube, wir dürfen unser Hotel nicht verlassen. Also bin mal gespannt, wie es wird. Das werden wir dann im nächsten Podcast dann natürlich auch behandeln. Unsere Erfahrungen, die wir dann da hatten in Silverstone und haben werden, was da auf uns zukommt. Fakt ist jedenfalls, Max Verstappen ist auf der orangenen Wolke, also so wie der fährt, was das Auto hergibt, das ist phänomenal. Es erinnert schon an die besten Zeiten von Mercedes und Lewis Hamilton momentan, so viel Vorsprung wie der hat. Also jetzt am Sonntag war es echt irre. Peter, er stand ja dann nach dem Rennen direkt bei dir und bei Ralf. Ich habe das aus der Entfernung beobachtet, mich hat es ja gewundert. Also das ist übrigens auch eine Frage, die immer wieder kommt über Instagram, ja. Was trinken die da eigentlich nach dem Rennen? Ich habe ihn gesehen, er ist an mir vorbeigelaufen, du warst näher dran, also es roch eindeutig nach Red Bull, ne?
Es roch süßlich. Die Woche zuvor hatten wir den Champagnergeruch in der Nase von oder den Prosecco oder Schaumweingeruch in der Nase von Dr. Marco, der ja auf dem Podest stand. Diese Woche war es ein leicht süßlicher Geruch, der da rüber wehte, also es war definitiv ein Red Bull-Getränk. Sascha, du hast es ja auch beobachtet, ne, dass die da reihum für jedes Interview eine neue Dose präsentieren. Ja. Also die Marketingmaschine, die wird angeworfen.
Großartig. Das Gute war, du hast ja das Interview geführt, musstest dich natürlich darauf konzentrieren. Ich stand da so ein bisschen an der Seite und habe das genau beobachten können. Also der ist ja rumgereicht worden wie so ein Wanderpokal, also verständlicherweise. Der war bei allen TV-Stationen und der hat ernsthaft bei jeder TV-Station eine andere Dose in die Hand gedrückt bekommen. Und er hat auch aus jeder getrunken. Also das war Wahnsinn. Also die verschiedensten Produktpaletten, die es da gibt von Red Bull, hat er einfach mal durchgemacht. Also ich glaube, es waren insgesamt 6 oder 7 Interviews und immer wieder die neue Dose und er hat sie, glaube ich, alle ausgetrunken. Und kein Wunder, dass der da rumgehüpft ist wie so ein Flummi danach.
Ja, wobei ich ja sagen muss, ich kann das ja immer beobachten am Gatter, weil da, die haben ja, alle Fahrer haben ja immer einen Pressebetreuer bei sich, die sie quasi auch hinlotsen, wo ist das nächste Mikrofon frei, wo können wir hingehen, und die auch das Diktiergerät dabei haben, um aufzuzeichnen, was da gesagt wird. Und diese Pressesprecher haben alle auch noch mal eine Trinkflasche dabei. Und aus diesen Trinkflaschen wird dann zwischendurch auch noch mal ein Schluck genommen. Und da ist dann eben nicht das, ich sag mal, Sponsorengetränk drin. Also im Falle von Max Verstappen jetzt ein Red Bull, oder Lewis Hamilton hat ja früher auch immer die großen Monsterdosen in der Hand gehabt, wenn er da bei uns bei den Interviews stand. Und in diesen Getränkeflaschen, da sind dann durchaus doch noch mal so eher isotonische Getränke oder sowas drin, die sich die Fahrer dann auch gerne zwischendrin mal geben lassen und dann nochmal einen vernünftigen Schluck, der nichts mit Sponsoring und Marketingmaschinerie zu tun hat, mal zu sich nehmen.
Was aber wirklich erstaunlich ist, und das, da muss man ja echt immer nochmal vorher nochmal gucken, bei Wikipedia zum Beispiel, dass der Max wirklich erst 23 Jahre ist, ne? Also ist das siebte Jahr, glaube ich, jetzt in der Formel 1. Ich finde das neben den ganzen Erfolgen da wirklich auch, finde ich, eine solche Persönlichkeit mittlerweile neben einem steht, der eine große Ruhe auch hat, in dem Interview sehr gelassen ist. Klar, läuft eh gut für ihn gerade, aber da echt nochmal ein bisschen was dazugekommen ist. Wir haben ja auch in dem Fall mit dem Doktor darüber gesprochen, nach Monaco, der es ja auch nochmal bestätigt hat, dass da auch eine große Reife dazugekommen ist, und das spürt man bei Max tatsächlich. Fand ich schon beeindruckend, auch im Interview dann bei Ralf. Sehr entspannt, sehr klar, sehr fokussiert, aber auch mit einer gewissen Prise Humor. Also das fand ich schon stark.
Ja, weil es eben auch momentan läuft, hast du ja auch gerade gesagt. Was mir allerdings auch aufgefallen ist, der Ralf war ja auch sehr beseelt an diesem Wochenende, nicht nur wegen seines Geburtstags, sondern auch, weil der David ja endlich gewonnen hat, am Samstag seinen ersten Formel-3-Sieg in der Tasche hatte. Und auch da musste er sagen, wer da alles, glaube ich, Peter, du standst direkt neben ihm, wer da alles auf den Ralf zugekommen ist, um ihm zu gratulieren, das war ja auch schon irgendwie herzig.
Unglaublich, tatsächlich. Also es ging los mit tatsächlich Oliver Pocher, der vorbeigekommen ist, der auf Einladung vom Haas-Team an der Strecke war. Der hat gratuliert. Dann kam der Mick, der auch nochmal den Schlenker gemacht hat zu uns vor Sendebeginn und da nochmal ein bisschen länger auch mit Ralf gesprochen hat und Ralf dann auch nochmal persönlich die Glückwünsche ausgesprochen hat. Ross Brawn, der Sportchef der Formel 1, war bei uns. Mario Isola hat sich nicht nehmen lassen, obwohl er ja ordentlich Kritik einstecken musste von Ralf die Tage dann auch. Aber trotzdem, auch der kam raus aus seinem Kabüffchen in der Hospitality und hat dem Ralf gratuliert. Also keiner hat es ausgelassen. Und auch Max vor dem Interview mit uns, bevor es dann losging. Wir waren kurz in der Werbung noch, bevor wir dann zurückkamen. Auch der hat Ralf nochmal seine Glückwünsche ausgesprochen, auch dem David. Hat gesagt, dass der David das beeindruckend gemacht hat. Also der Max hat sich's angeschaut, offensichtlich am Samstag dann auch die Formel 3. Hoffentlich bei uns, bei Sky. Also das war beeindruckend sowieso, wen der Ralf, aber auch Timo, wenn die durchs Fahrerlager gehen, wen die alles kennen, zu wem die Kontakt haben, wer dann wirklich auch alles auf die beiden zugeht, das ist schon echt stark.
Ja, ich fand's auch bemerkenswert, ehrlich gesagt, weil Ralf war ja dann auch im Grid unterwegs, beim Gridwalk, und da, also wirklich so im Prinzip echt, weiß ich nicht, 20 Minuten vor Rennstart oder was, hat auch Fernando Alonso ihm nochmal beglückwünscht zu der Leistung von seinem Sohn und zu dem Sieg. Das finde ich dann schon echt bemerkenswert, weil Alonso ist ja schon noch manchmal so ein Typ, wo du dir denkst, ach, das ist dem eigentlich irgendwie Latte so, ne? Aber dass der dann im Grid, kurz bevor er ins Rennen startet, da dann einfach nochmal die Glückwünsche in Richtung David Schumacher loslässt, fand ich super gut.
Ja, ja, also das ist schon, man merkt den Respekt, den er genießt, ne, im Fahrerlager, der Ralf. Also das ist schon sehr, sehr unser auffällig. Ne? Der Chef der ganzen Truppe. So ist es. Ja, wobei ich habe ihn ja am Sonntag beim Rennen, habe ich ihn ja mal ein bisschen auf den Arm genommen, da hat er ein bisschen komisch geguckt. Da habe ich gesagt zu ihm, jetzt hast du aber mal einen Shitstorm ausgelöst, den nächsten, ja. Und er meinte, ja, wie, was habe ich gemacht, Hab ich gesagt, ja, du hast vergessen zu sagen, dass wir das auch in UHD alles zeigen, ja, sein Standardspruch. Da hat er mir gleich hier schön eine auf dem Oberschenkel getrümmert.
Und das tut weh.
Nein, liebevoll hat er das gemacht, natürlich. Ja, okay.
Ist gut. Sehr gut, sehr gut. Aber übrigens, ganz kurz noch zu Alonso, Sander, weil du das ja gerade gesagt hast, dass man das bei dem dann irgendwie nicht denkt, dass er da dann irgendwie auch noch einen Sinn für hat, den Ralf zu beglückwünschen für die Leistung des Sohnes. Ich finde, bei Alonso ist aber auch ein Sinneswandel eingetreten. Ne? Wurde ja auch immer viel drüber gesprochen. Ich weiß immer noch, bevor er jetzt zurückkam, auch die spanischen Kollegen oder Kolleginnen, wie zum Beispiel Noemi, die gesagt hat, boah, das ist so anstrengend mit dem. Also ich finde schon, dass er sich gewandelt hat. Du hast es ja auch gemerkt bei der Geschichte im Qualifying im Q2, wo er da vom Sebastian blockiert wurde. Da hätte er wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch kein Grashalm gerade gelassen. Und mittlerweile das allerdings auch schon alles viel moderater. Wir haben ja auch vor ein paar Wochen mit ihm mal ein 1:1 Interview gehabt. Ich fand ihn sehr angenehm, sehr, sehr smooth, sehr klar. Also auch bei ihm kommt offensichtlich so langsam so eine Altersmilde mit dazu, zu der Klasse, die er ja auch noch hat.
Ja. Das stimmt.
Ja, du sagst es. Also gerade die Qualifying-Nummer war natürlich auch echt eine Geschichte, die bitter war. Ne? Jetzt können wir ein bisschen über Sebastian Vettel reden. Das war natürlich schon auch äußerst unglücklich. Er kann da nicht wirklich was dafür. Wir haben das ja dann auch aufklären können anhand des Boxenfunks, den es da gab. Ich meine, wenn der Renningenieur ihm eine halbe Sekunde bevor der Alonso kommt, sagt, Achtung, Alonso ist hinter dir, das ist natürlich zu spät.
Mit 300.
Bitter. Ja, das ist schon bitter, schon blöd gelaufen. Aber das ist, Sandra, natürlich wieder ein weiterer Beweis dafür, dass dieses Team, das Aston Martin, noch nicht da ist, wo die Ansprüche auch sein sollten. Ne? Das ist das Hauptproblem. Also sie haben diesen Schritt eben noch nicht machen können auf allen Positionen zum Top-Team.
Ja, sie bringen es irgendwie halt auch vor allem nicht übers Wochenende, habe ich den Eindruck. Denn gerade am Freitag und auch am Samstag klang das alles noch extrem positiv. Also ich weiß, ich habe am Freitag, als wir eben auch auf Sebastian Vettel gewartet hatten, nach diesem zweiten freien Training auch mit einigen Leuten von Aston Martin gesprochen, die alle total überrascht waren, wie gut der Freitag lief und super happy waren und sich dachten, mega, das wird jetzt ein starkes Wochenende. Und dann kam irgendwie diese Quali, da ging es dann schon so ein bisschen, geht schon so, aber das Rennen war dann halt einfach wieder irgendwie nix. Da kommen natürlich viele Sachen dazu und da kommt auch, wie du schon sagst, Sascha, sowas einfach auch dazu, dass sie da vielleicht noch nicht auf allen Positionen komplett eingespielt sind, beziehungsweise vielleicht noch nicht für jede Position exakt den perfekten Menschen gefunden haben. Frag mich, wie lange das dauert, finde ich, aber ach, irgendwie tut's mir dann auch so ein bisschen in der Seele weh, das zu sehen, wenn es dann irgendwie eigentlich ganz gut anfängt und dann kommt wieder so ein Dämpfer. Und krasserweise ist es ja zum Beispiel bei McLaren oftmals irgendwie andersrum, ne? Dass die eher am Freitag nicht so gut dastehen und sich übers Wochenende immer mehr steigern und dann mit Lando auf einmal hier an diesem Wochenende auch echt so eine Nummer raushauen, ne? Also Quali mega,
ja, ja.
Rennen stark.
Ja, ja. Über McLaren können wir gleich reden. Was natürlich das Hauptproblem ist bei Aston Martin, ist die Tatsache, dass sie natürlich mit ihrer Startproblematik, also sprich mit Rot losfahren zu müssen, genauso wie das bei Alpha Tauri der Fall war, dazu gezwungen waren, zwei Boxenstops zu machen. Und das hat sie natürlich ganz nach hinten geworfen. Und wenn du es vergleichst mit Ferrari zum Beispiel, die haben es halt viel cleverer gemacht. Ferrari hatte ja, das haben wir ja dann auch rausarbeiten können nach der Qualifikation, nicht so wirklich das Interesse überhaupt in die ersten 10 reinzukommen, damit sie freie Reifenwahl hatten auf den Positionen 11 und 12. Und das war am Ende für sie der große Trumpf, weil sie dann dadurch einmal weniger stoppen mussten als jetzt die direkten Konkurrenten Alpha Tauri und eben Aston Martin. Und zum anderen haben sie halt auch dann dadurch ihr Rennen schon am Freitag vorbereiten können mit der Rennpace. Also das war natürlich clever gemacht von Ferrari, die haben das Maximale rausgeholt. Und da wiederum ist Aston Martin meiner Meinung nach dann noch zu unclever. Also da musst du dann vielleicht auch wirklich drauf spekulieren zu sagen, ich will gar nicht in die Top 10, ich will gar nicht mit Rot, also mit diesem super weichen Reifen losfahren, weil der mir mein gesamtes Rennen versaut. Hast ja zum Beispiel auch bei Tsunoda gesehen, okay, da kannst du jetzt auch wieder sagen, der war selber schuld, weil er zweimal irgendwie sich eine Strafe einhandelt, eine blöde. Aber selbst Gasly hat es ja gerade so in die Punkte reingeschafft mit diesem super Auto eigentlich, ne? Aufgrund dieser bescheuerten Taktik, die sie dann fahren mussten.
Ja, wobei ich mich schon gewundert habe, weil der Sebastian, ich habe ihn ja genau das gefragt, auch am Samstag nach der Qualifikation, ob der rote Startreifen jetzt die bittere Pille ist, die man quasi schlucken muss. Da war noch nicht klar, dass er eine Strafe kriegt. Insofern bin ich da auf diese roten Reifen eingegangen. Und er sagte zu mir, und das war auch eine Aussage, die nehme ich ihm auch wirklich so ab, das glaube ich nicht, dass das jetzt einfach nur so dahingesagt war, um das Team zu schützen. Der sagte, nee, das war der absolute Plan. Wir wollten auf dem roten starten, weil unser Long Run, den wir auf dem roten auch gemacht haben, echt gut ausgesehen hat. Und da frage ich mich dann halt, wie gesagt, ich glaube, diese Aussage hat er nicht getätigt, um das Team zu schützen, quasi, dass sie eine falsche Entscheidung getroffen haben, sondern das wirkte wirklich ehrlich. Und dann frage ich mich aber dann trotzdem, wenn ich natürlich auch dir zuhöre, Sascha, ob da halt nicht im Prinzip strategisch schon das ganze Wochenende, also schon am Freitag im Prinzip der große Fehler passiert ist, sich zu denken, ach, der Rote sieht ganz gut aus und wir wollen mit dem starten.
Ja, das meine ich eben. Und deswegen glaube ich, dass das Ferrari halt cleverer gemacht hat in dem Fall.
Aber bei Aston Martin kommt ja die große Personaloffensive. Haben wir auch darüber berichtet am Wochenende. Ich glaube, da kommen ja bis zu 200 neuen Leuten. Also die stocken auf, um dann auch ganz vorne im Grid irgendwann anzukommen. Holen einige Leute von Red Bull, von Alpha holen sie Leute. Also all diese Dinge haben sie auf dem Zettel. Nach wie vor frage ich mich, wie sicher der Ottmar Schaffenhauer dann auch im Sattel sitzt als Teamchef. Kann ich nicht so richtig einschätzen. Gerüchte gibt's immer. Lawrence Stroll, glaube ich, kann ungemütlich werden. Mit der Situation sind die alle nicht zufrieden. Ola Källenius, der ja auch da war, der Daimler-Chef, der kam übrigens auch aus der Aston Martin Hospitality während unseres Vorlaufs. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht auch nochmal Gespräche geführt worden sind. Also ich glaube, die Situation bei den Grünen von Aston Martin ist gerade auf jeden Fall eine nervöse, ne? Und ja, was du gerade sagst, Sascha, zu Ferrari, was ich da wirklich mittlerweile wirklich außergewöhnlich finde, ist die Leistung von Carlos Sainz. Ne? Also ich finde, dass da auch so ein bisschen was gerade gerückt wird, gerade mit auch Charles Leclerc, weil ich immer dachte, das ist die klare Nummer 1 bei Ferrari und ich finde dieser Status, der wackelt. Im Qualifying, korrigiert mich, hat er ihn jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal gepinnt. Ne? Das zum Anfang der Saison im Rennen jetzt auch besser unterwegs gewesen. Also der Sainz ist schon echt bockstark.
Das Problem ist halt auch, dass du bei Charles Leclerc jetzt merkst, dass er sehr viele dumme Fehler halt auch macht. Ja, also okay, streich dumm, aber er macht viele Fehler, die in der Häufigkeit, finde ich, schon erstaunlich sind. Also der fährt teilweise, also gerade jetzt auch Rennstart am Sonntag, hätte er auch wieder fast ein paar weggekegelt, weil er da sehr spät reinballert in Kurve 3, also wie letztes Jahr, als er da den Sebastian abgeräumt hat. Also das ist schon, ich weiß auch nicht, der will, glaube ich, zu viel. Und dann gab es ja noch diese kleine Privatfehde mit Sergio Perez. Das hast du auch gemerkt, du, um Gottes Willen. Aber sie haben sich dann wieder vertragen, die zwei, ne? Gott sei Dank.
Ja, sie haben sich vertragen. Aber ich finde halt auch, bei Charles Leclerc kommt jetzt halt auch dieser Fall zum Tragen. Letztes Jahr, ganz ehrlich, was hatte er groß zu verlieren bei Ferrari? Da war sein Teamkollege Sebastian Vettel dessen Schultern alle Erwartungen gelegen haben und er konnte einfach frei auffahren. Jetzt hat sich die Situation dieses Jahr gedreht, weil jetzt war er im Prinzip der, in Anführungszeichen, alte Hase im Team und hatte dann jetzt mit Carlos Sainz den neuen Mann neben sich. Und das ist dann schon echt ein anderer Druck. Ich finde, das hat man bei vielen schon gemerkt, zum Beispiel auch damals bei Daniel Ricciardo mal noch, wenn sich dieses Momentum so ein bisschen dreht, wenn du von dem, der eigentlich neu im Team ist und nichts zu verlieren hat, zu dem wirst, der Hoffnungsträger der ganzen Truppe und der ganzen Fans ist, dann stellt das vielleicht schon etwas mit einem an und vielleicht merkt das auch ein Charles Leclerc jetzt, der natürlich auch noch relativ jung ist und jetzt mit dieser Situation vielleicht auch mental erstmal umgehen lernen muss.
Ja, da hat er natürlich ein gutes Management, Peter. Ne? Du hast dich da ja mal viel mit beschäftigt, mit Nicola Todt und all den ganzen Dingen, die da vorbereitet worden sind und vorbereitet werden. Also ich glaube, ein besseres, hartnäckigeres und professionelleres Management als Nicola Todt kann man nicht haben.
Definitiv. Ist das Rundum-Sorglos-Paket, was die politischen Dinge anbetrifft bei Ferrari, ist er ganz weit vorne mit Nicola Todt, auch Jean Todt dann nochmal geschuldet. Der große Zampano der Formel 1.
Der kleine Zampano.
Der große kleine Zampano, wenn man auf die Körpergröße guckt. Aber nein, da ist er super aufgehoben. Bei Charles frage ich mich auch so ein bisschen, der jetzt auch so ein bisschen mal nach links und rechts guckt, auch was den Lifestyle betrifft, viel unterwegs ist. Das ging ja letztes Jahr auch schon los, dass er dann mal mit dem Privatjet mal kurz ausgebüxt ist in Corona-Zeiten und in Monaco dann irgendwo essen gegangen ist. Ein Leben führt, was so ein bisschen auch so ein Leben in Sauce und Braus ist. Ich mag ihn sehr, er ist immer sehr freundlich, gar keine Frage, ein feiner Kerl, aber vielleicht verliert er gerade so ein bisschen den Fokus. Mit dieser Paarung, dass er Druck kriegt von Sainz und da bist du dann halt wieder beim Spruch auch von Dr. Marco in Richtung Lewis Hamilton. Wenn er Druck kriegt, macht er Fehler. Das ist bei Charles vielleicht jetzt gerade so eine doppelte Packung. Zum einen sportlich, den Druck, den er von Sainz kriegt, führt zu Fehlern und zum anderen auch, dass er vielleicht so ein bisschen den kompletten Fokus verloren hat. Ist zumindest mal eine These und eine Mutmaßung. Ob's wirklich so ist, weiß ich nicht, aber vielleicht spielt das auch so ein bisschen zusammen.
Aber es sind natürlich auch Dinge, die dann kommende Weltmeister vielleicht auch mal durchleben müssen. Also erinnert euch an Max Verstappen, was da teilweise los war, wie der gute Ergebnisse weggeworfen hat durch Leichtsinn teilweise, durch Fehler, die unnötig waren.
Das hast du jetzt
aber
nett ausgedrückt.
Durch zu viel, ja, deswegen habe ich auch kurz Pause gemacht, um das richtige Wort schnell zu finden. Durch Übermotivation, all diese Dinge, das sind, glaube ich, Sachen, die Charles Leclerc jetzt auch mal durchleiden muss und durchleben muss, um dann vielleicht in 2-3 Jahren auf dem Niveau zu sein, dass du sagen kannst, jetzt kämpft er auch wirklich dann um die WM. Weil wir gerade vorhin über Max Verstappen gesprochen haben, ich denke, dass das ihm halt auch gut getan hat, diese Jahre des Crashens und diese Jahre des Irrsinns, manchmal auf der Strecke, wo alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, was macht er denn da? Ich glaube, er profitiert da jetzt auch davon, weil so viele Fehler in diesem Jahr hat er noch nicht gemacht. Ne?
Also aus Fehlern
auch da muss, ja eben, du musst jetzt auch wieder sehen, die 2 Rennen in Spielberg, weil wir es gerade hatten, die Dominanz, die er da ausgestrahlt hat, das ist natürlich richtig. Und wir, die da das Mikrofon in der Hand halten oder am Sofa sitzen und da irgendwie beim Nachmittagstee oder einem anderen Getränk zuschauen, sagen dann auch, ja, es war ja ein lockerer Sieg, den hat er quasi im Liegestuhl nach Hause gefahren. Aber du hörst es ja immer wieder, das sind genau die gefährlichsten Momente, dass du dann vielleicht unkonzentriert bist. Wir dürfen nicht vergessen, der fährt da immer noch mit einem Schnitt von 280 auf diese 4,3 Kilometer da den Kurs.
Beeindruckend.
Das ist bemerkenswert. Wir reden gleich über Lewis Hamilton noch kurz und dann natürlich auch über das, was uns in Silverstone, so viel Spielberg, ich krieg's kaum mehr aus dem Kopf, in Silverstone erwarten wird. Also das S war zumindest richtig. Vorher gibt's das für euch. Ja, und wenn ihr auch mit dabei sein wollt und die Formel 1 gucken möchtet, dann ist das überhaupt kein Problem. Das geht nämlich ganz einfach via Stream mit dem Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. Noch dazu das gesamte Motorsport-Angebot. Checkt mal die Website skyticket.de/F1-Podcast. F1-Podcast zusammengeschrieben. Der Link, der steht allerdings auch in den Shownotes. Da könnt ihr das ganz einfach anklicken. Und dann habt ihr die Möglichkeit, auf 2 Geräten gleichzeitig ganz easy ohne Receiver zu streamen. Also maximal flexibel in jeder Hinsicht. Schaut drauf auf die Website skyticket.de/F1-Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. Ja, aus Fehlern lernt man. So viele Fehler hat Lewis Hamilton jetzt nicht gemacht an diesem Wochenende. Allerdings hat er natürlich auch wieder ein bisschen Pech gehabt, ne? Sein Auto, und das finde ich schon erstaunlich. Da fährt er da über die Curbs drüber und bricht sich da was ab an seinem Unterboden. Und dann hieß es, 5 Zehntel hat ihm das gekostet auf eine Runde und dadurch auch einen unfassbaren Reifenabbau. Das war schon bitter, ne?
Definitiv. Was mich auch wundert, ist, dass das Auto dann wirklich so sensibel darauf reagiert, auf diese Curbs in Kurve 10, was ja jetzt auch keine Neuheit ist, dass da alles ein bisschen robuster ist, also dass der Wagen gerade so anfällig ist. Irgendwie scheint dieses ganze Paket, was Mercedes gerade liefert, wirklich Probleme zu haben.
Ja, erstaunlich. Also sie kommen da nicht mehr hinterher. Sie haben ja wohl ein paar Updates schon vorentwickelt, die jetzt alle nacheinander kommen werden. Was Neues kommt, glaube ich, nicht dazu. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Vielleicht können sie am Motor noch ein bisschen was machen, was die Effizienz anbelangt. Das ist das Einzige, was noch geht. Und ansonsten müssen sie hoffen, dass dann das, was sie sich da so ausgedacht haben, bis zum Ende der Saison reicht und dass bei Red Bull irgendwann mal auch der Defektteufel, wie es immer so schön heißt, zuschlägt.
Aber ich muss ja jetzt sagen, nach diesem Wochenende muss ich ja meine These von Anfang der Saison etwas korrigieren. Erinnert euch, ich hatte gesagt, Lewis Hamilton holt den 8. Titel und hört dann auf. Also das ist hört dann auf, kann ich jetzt schon mal streichen, weil er ja jetzt eben gerade ganz frisch den Vertrag für weitere 2 Jahre unterschrieben hat bei Mercedes. Also in diesem Moment. Was gut ist für die Formel 1, aber ich passe jetzt meine Aussage an, sage aber trotzdem, Lewis Hamilton holt den 8. Titel.
Naja, in diesem Jahr?
Ja.
Bleibst du dabei?
Ich bleib dabei. Man muss zu dem stehen, was man gesagt hat.
So. Hast du recht, darfst nicht so schnell umschwenken. Ich haue eine neue These drauf und sage, dass der Lewis bei seinen 7 Titeln stehen bleiben wird. Da kommt keiner mehr dazu. Gute Nachricht finde ich für alle deutschen Fans wäre das natürlich. Die es mit Michael Schumacher dann auch halten. Also ich glaube, da kommt nichts mehr zu. Mercedes grundsätzlich finde ich es jetzt gerade so ein bisschen mal der taumelnde Riese in der Formel 1. Ich tue mich echt schwer dran zu glauben, dass sie den Turnaround nochmal schaffen, zumal der Max auch im Interview gesagt hat, dass die auch nicht aufhören werden. Die werden auch weiterentwickeln. Also das wird schon eine Riesenaufgabe werden für Toto Wolff, der ja noch relativ positiv bei uns am Mikrofon auch stand. 14 Rennen. 14 Rennen sind es noch, hat er gesagt. Aber also ich bin sehr skeptisch, was Mercedes anbetrifft.
Naja, mein Glaube, der schwindet da ja auch so ein bisschen. Aber trotz allem möchte ich einfach mich trotzdem an das halten, was ich anfangs der Saison für ein Gefühl hatte. Und da einfach nicht da wie Fähnchen im Wind jeweils umschwenken. Aber ich gehe da natürlich bei euch total mit. Das wird super schwer für Mercedes, ganz klar. Vor allem, wenn eben Red Bull weiter so macht, wie sie gerade drauf sind.
Ja. Du hörst es ja auch an den ganzen Aussagen, jetzt auch von Dr. Helmut Marko, der dann sagt, ja, wir wollen das unbedingt und dann stecken die da auch viel rein. Die Frage ist halt nur, wie viel bleibt auf der Strecke dann für die kommenden Jahre bei der Neuentwicklung dann, wenn wir das neue Reglement haben? Können sie das stemmen? Werden sie es stemmen? Auch eine spannende Frage, ne? Das ist mal auch Fakt.
Karlauer, das Wochenende ist übrigens auch von Red Bull in Richtung Sergio Perez, haben dem Mexikaner gesagt am Samstag, pass mal auf, lieber Sergio, morgen übrigens, weil wir ja in der Steiermark sind und unseren Home-Grand Prix haben, alle bitte mit Tracht, kommst mit Lederhose, machen die anderen auch. Das Einzige, was der Sergio nicht wusste, war, dass es ein kleiner Gag war und er der Einzige war, der dann mit Lederhose da ankam. Da haben sie ihm schönen Bären aufgebunden, fand ich allerdings großartig.
Zum 200. Grand Prix, ne? Von Sergio Perez.
Ja. Mit seinen Lauchwadeln habe ich ihn gesehen. Ja, also das ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, die richtige Hose für Sergio Perez, diese Lederhose.
In Dortmund sagt man Porri-Piepen.
Wie heißt das?
In Dortmund sagt man Porri-Piepen zu dünnen Beinen. Da kann ich ein Lied von singen.
Aber dann darf zum Beispiel Esteban Ocon nie zu Red Bull gehen und eine Lederhosen anziehen, weil also in Bayern heißt es Steckgalfiers. Steckgalfiers.
Oh Gott. Aber sag mal ganz ehrlich, ganz kurz zu Esteban Ocon, was ist denn eigentlich bei dem gerade los? Also jetzt auch nicht das ganz große Thema, aber jetzt mal geguckt, weil wir da irgendwie in Vorbereitung auf das Interview mit dem Budkowski waren. Der lose seit 4 oder 5 Rennen komplett ab, in jedem spätestens Q2 ist er raus. Vorher lief es noch ganz gut. Gerade komplett abgekocht von Fernando Alonso. Also die haben ja den Vertrag gerade verlängert. Die werden wahrscheinlich auch gerade schlucken und sich denken, was haben wir denn da gemacht?
Ja, vielleicht liegt es daran. Aber man kann natürlich immer nie genau reingucken, was da dann wirklich die Probleme sind. Also, dass er die Pace hatte vor ein paar Wochen noch, das ist ja unstrittig. Da war er ja da. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch der Plan von Alonso gewesen, nach ein paar Rennen dann wieder der alte Alonso zu sein. Und der wird ja echt Stück für Stück besser. Qualifying haben wir schon geredet. Da hätte er die Möglichkeit gehabt, glaube ich, anhand der Pace in die Top 5 reinzufahren. Rennpace hat er sowieso. Auch nichts Neues. Also das wird auch noch spannend sein, das zu beobachten. Wenn wir schon sagen müssen, okay, vorne ist es momentan eintönig, weil der Red Bull alles dominiert. Wobei ich glaube, und da können wir jetzt mal ganz schnell zu Silverstone abbiegen, dass in Silverstone sich das ein bisschen anders dann anfühlen wird. Da wird der Mercedes stärker sein. Ob der Red Bull das da so hinkriegt, weiß ich auch nicht. Also das ist wieder eine komplett andere Strecke, auf die wir uns total freuen. Und vor allem, wir haben ja ein neues Format, ne, mit dem Sprint Qualifying, das wir dann da haben werden. Oder die Sprintveranstaltung am Samstag. Das wird spannend.
Dann lass uns doch mal von fast einem der Ältesten im Grid auf einen der Jüngsten oder auf einen der Rookies gucken. Mick Schumacher, klar, dass er den Mazepin da Wochenende für Wochenende schrubbt, das ist ja eh klar. Aber die Gerüchte, die es um ihn gibt, Richtung Alpha, ist ja jetzt irgendwie auch schon so ein paar Wochen, die es uns begleitet. Wie schätzt ihr es ein? Realistisch das Ganze und wäre es gut für Mick, den Schritt zu machen oder doch lieber warten, weil ja im Hintergrund offensichtlich bei Haas auch ein bisschen was passiert?
Ja, also ich würde ihm empfehlen, zu Alfa Romeo zu gehen, um ehrlich zu sein, weil die Problematik bei Haas ist meiner Meinung nach, dass der Einfluss von der Familie Mazepin dort eher zunimmt, als dass er abnimmt und das hast du jetzt mitbekommen mit dieser Chassis-Diskussion, offensichtlich ist das Chassis von Mazepin ein bisschen schwerer, älter als das von Schumacher, aber das sorgt immer wieder für Querelen und Unruhen, das wird weiter so bleiben, das heißt, das wird eher in Richtung des Russen dann gehen, glaube ich, so wie ich das einschätzen kann. Und er braucht auch einen anderen Teamkollegen. Also das ist ja immer der Gradmesser. Und Mazepin wird jetzt nicht sofort auf Augenhöhe sein mit Mick Schumacher. Und deswegen glaube ich, dass das bei Alfa Romeo für ihn fürs nächste Jahr das bessere Team wäre.
Ich hatte ja, hatten wir letztens auch schon mal drüber gesprochen, da war ich ja noch der Meinung, dass es vielleicht für ihn auch ganz gut wäre, einfach nochmal ein zweites Jahr beim gleichen Team zu bleiben, um da einfach vernünftig reinzukommen, nicht wieder neues Team kennenlernen, neue Prozesse etc. Aber ehrlicherweise nach dem Interview am Sonntag, das ich mit ihm jetzt geführt hatte, hat sich meine Meinung so ein bisschen gedreht, weil ich wirklich den Eindruck hatte, er ist gefrustet. er ist gefrustet, dass er in einem Auto sitzt, mit dem er halt nicht sein Potenzial zeigen kann, weil es er einfach nicht in der Lage ist, eben die Williams zum Beispiel anzugreifen. Und dass er jetzt seinen Teamkollegen permanent im Griff hat, das glaube ich, hat er jetzt einfach schon so hingenommen und das weiß er. Da zählt für ihn mehr, ob er eben an die Konkurrenz rankommt. Und das ist im Moment halt einfach nicht möglich. Wissen wir natürlich auch aus welchen Gründen. Aber ich habe den Eindruck, dass es ihn jetzt schon etwas frustriert und vielleicht wäre es dann vielleicht doch ganz gut, da vielleicht möglicherweise über einen Wechsel nachzudenken.
Ja, werden wir auf jeden Fall die nächsten Wochen auch im Auge behalten. Übrigens noch eins, auch zu Nikita Mazepin. Also nachdem der ja wirklich so ein bisschen wie eine Sau durchs Dorf getrieben wurde, die ersten Wochen, die ersten Monate in der Formel 1, ja auch zum Teil zu Recht, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass die jetzt so eine kleine Charmoffensive starten wollen. Ging jetzt los mit diesem Mazespin, den der Günther Steiner ihm ja überreicht hat, in Anlehnung mit dem Kreisel an seine ewigen Dreher, die er geliefert hat. Das schien mir so ein bisschen, auf dem Foto habe ich erst gedacht, das ist ja ganz witzig, wenn man das Video dann sieht, dann habe ich mir gedacht, sieht so ein bisschen aufgesetzt aus dann auch vom Haas-Team, dass man da so ein bisschen mal so ein bisschen Witz reinbringen will. Genauso jetzt dann, als er mit der Tür da reingelaufen kam ins Paddock, an Anlehnung an die Netflix-Doku, wo die Tür mal gekracht ist bei Günther Steiner. Alles eins zu viel. Ne? Dann gab es ja auch so ein Video, wo er da jedem in der Garage bei Haas da High Five gibt, wo ich aber auch bei dem einen oder anderen Mechaniker gedacht habe, ach, die fanden es auch so semi gelungen. Und auch am Pennen, Sandra, ne, wenn man ihn da jetzt erlebt, auch vor dem Rennen am Donnerstag bei der Pressekonferenz, also mit einem großen Lächeln kommt er da rein, zu jedem freundlich. Also ich habe das Gefühl, dass die da so ein bisschen was versuchen. Also für mich geht's komplett nach hinten los, weil das reicht dann am Ende des Tages nicht. Ne?
Also ich fand ehrlich gesagt diese Kreiselnummer wirklich noch ganz witzig. So, aber ich fand die Reaktion mit dieser Tür, auch wie er sich in diesem kleinen Filmchen da so präsentiert hat, eher ein bisschen unangenehm. Und es hatte wenig Witz, ehrlicherweise. Hätte man jetzt nicht unbedingt machen müssen, finde ich. Also auch finde ich auch eine ganz schwierige Figur.
Absurd.
Der es natürlich aber auch nicht leicht hat, ne? Das muss man da jetzt auch mal sagen.
Ja, aber da hat er sich natürlich auch viel selber zuzuschreiben, warum es so ist, wie es ist. Also das ist nun auch mal Fakt. Naja, vielleicht kriegt er die Kurve wenigstens, dann vielleicht wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Mal schauen, wir werden es beobachten, genauso wie wir natürlich auch die Zeit beobachten werden jetzt, bevor es dann in Richtung Silverstone geht. Was Silverstone betrifft, da wollen wir uns dann im nächsten Podcast noch ein bisschen mehr drum kümmern. Gibt ein neues Format, Sprintqualifikation, alles ein bisschen anders. Die Informationen sickern durch und ich freue mich drauf. Das wird mit Sicherheit eine großartige Veranstaltung dann rein sportlich gesehen in England. Das Ganze dann im nächsten Podcast. Den gibt es dann am kommenden Dienstag wieder, wie gewohnt, auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, ab 12 Uhr. Sagt's weiter, empfiehlt uns. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Gebt gute Kommentare ab, bitte. Und abonniert uns. Backstage Boxengasse, unser Podcast hier auf Sky. Macht's gut, schöne Woche. Ciao.
Schön, dass ihr dabei seid.
Ciao. Ciao.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.